Lausitz heute. Sport und Aktivitäten. Der Podcast aus unserem Studio in Bautzen.
Der Sport in der Lausitz. Wir schauen wieder auf das Sportgeschehen und ich bin verbunden mit Jonas Georgi in Leipzig. Grüß dich, Jonas. Hallo.
Grüß dich, Uwe. Hi.
Es ist ja eigentlich so eine Aufzeichnung, wo man gar nicht so richtig Lust hat dazu, weil es nur über Niederlagen zu sprechen gilt. Beginnen wir mal mit Handball. Die Rödertaler Bienen waren im Spitzenspiel gefordert und empfingen den Tabellenführer HC Leipzig. Wie ging's denn aus, Jonas?
Ja, du sagst es, Uwe, das ist natürlich ein bisschen schwierig heute. Ich rede natürlich auch lieber über Siege, aber die Rödertal-Bienen, um da mal anzufangen. Ja, bei denen gab es eine Niederlage, die Serie von 4 Siegen in Folge. Sie ist gerissen gegen den Tabellenführer aus Leipzig. Man muss natürlich sagen, der HCL, das ist eine Mannschaft, die haben aktuell einen absoluten Lauf. Also in dieser Saison noch kein Spiel verloren und auch gegen die Rödertal-Bienen Derby-Time, Top-Spiel, da war natürlich alles mit dabei. Es war mit einer gewissen Härte geführt, dieses Spiel, vor allem vom Leipziger Seite, was die Rödertal-Bienen auch so ein Stück weit kritisiert haben. Der Schiedsrichter stand da so ein bisschen im Mittelpunkt, aber die Bienen müssen sich natürlich auch anschauen, was da schiefgelaufen ist, und vor allem in Halbzeit 1 ist da sehr, sehr viel schiefgegangen. Eine Wurfquote von unter 50%, ein Tor nach 15 Minuten, zahlreiche Fehlwürfe. Aber wie gesagt, auch die Leipziger Mannschaft, die sehr hart spielte, in der Abwehr aber sehr stabil stand und dementsprechend dann auch mit einer sehr komfortablen Halbzeitführung in die Pause ging. Das konnten die Rödertal-Bienen dann im zweiten Abschnitt nicht mehr so wirklich aufholen. Die kamen zwar besser in die Partie, nutzten ihre Chancen. Vor allem Moore Shaw traf mit 8 Toren aus allen Lagen, war beste Werferin der Bienen, aber eben zu viel technische Fehler, die Chancenverwertung dann auch letztendlich nicht gut genug, und das führte dann dazu, dass man knapp am Ende mit 22-25 verliert. Man hätte mit einem Sieg gleichziehen können, so ist der Abstand zum HCL, zum Tabellenführer, natürlich ein bisschen größer geworden. Nichtsdestotrotz ist natürlich noch alles drin in Sachen Aufstieg. Dieses Wochenende kann Rödertal es dann besser machen gegen Nürtingen, ebenfalls eines der Top-Teams, die zuletzt aber gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld verloren haben, unter anderem gegen Regensburg. Mit Abstand aber die beste Offensive der Liga nach Toren haben. Also das wird alles andere als einfach für Rödertal. Aber wie gesagt, ein Sieg wäre auch wichtig, denn es geht dann in eine längere Pause. Bis Dezember ist dann erstmal Pause, und da ist es natürlich wichtig, nochmal gegen Nürtingen den Sieg zu holen, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren.
Aber dafür müssen die Bienen dann erstmal 570 Kilometer nach Baden-Württemberg fahren. Anwurf ist am Samstagabend 19.30 Uhr. Nun qualifiziert sich der Tabellenerste automatisch für den Aufstieg in die erste Bundesliga. Aber auch der Tabellenzweite kann über ein Relegationsspiel noch den Sprung nach oben schaffen. Wie realistisch hältst du das eigentlich?
Ja, ich finde das ja gut, Uwe, dass ja jetzt nicht nur der Tabellenerste aufsteigen kann, sondern auch der Tabellenzweite eine Chance hat. Das finde ich immer ein bisschen besser, weil ansonsten ist es natürlich mit dem Aufstieg sehr, sehr schwierig. Ich sag mal so, ich sehe Leipzig schon sehr, sehr weit vorne, was Aufstieg angeht. Die haben dieses Jahr wieder ein tolles Team, ein Team, was auch vom Stamm zusammengeblieben ist. Der Trainer ist inzwischen mit dem Team so eingespielt. Viele junge Spieler, die Nachwuchsarbeit in Leipzig ja auch sehr, sehr gut. Also die sehe ich weit, weit oben. Aber ich sag mal so, der zweite Platz, der ist definitiv möglich und machbar für die Bienen, die ja in dieser Saison schon wirklich sehr, sehr gute Leistungen gezeigt haben, auch ein gutes Team haben mit Maike Daniels, eine tolle Trainerin, die ja auch schon viele Jahre dort ist. Also von daher ist da natürlich noch längst nichts entschieden. Die Saison ist noch lang, wie man so schön sagt. Und ich sehe da die Bienen auch ganz weit oben mit sehr, sehr guten Chancen auf den Aufstieg.
Jonas, dann kommen wir zum Fußball und schauen mal zu Energie Cottbus. Die hatten uns, wie gesagt, zuletzt immer sehr viel Freude gemacht. Jetzt gab es 2 Niederlagen am Stück. Die letzte am vergangenen Wochenende dann auch noch zu Hause. Ist das die erste Krise?
Ja, Uwe, man redet immer relativ schnell von einer Krise im Fußball. Da bin ich absolut bei dir nach zwei Niederlagen, du sagst es. Und wenn man jetzt die Pokalpleite gegen RB Leipzig vor wenigen Wochen noch dazu zählt, sind es ja dann schon drei Niederlagen, zuletzt ja auch gegen 1860 und gegen Osnabrück mit zwei Spiele zu null verloren, also 0-3 und 0-1. Die Offensive, das stottert ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist so ein kleiner Durchhänger, den man jetzt hat. Aber von einer Krise zu sprechen, ja, weiß ich jetzt nicht. Also würde ich jetzt nicht unbedingt den Cottbusern schon anhängen. Wie gesagt, vielleicht ein kleines Tief, aber aus dem wird sich die Mannschaft von Wollitz wieder rausarbeiten. Da bin ich relativ sicher. Es geht ja jetzt dann nach der Länderspielpause nach Essen. Auch ein Topspiel, wenn man so will, punktgleich mit den Essenern, die seit 6 Partien nicht mehr verloren haben. An der Hafenstraße ist natürlich auch nochmal eine ganz eigene Atmosphäre. Aber ich gehe mal davon aus, dass Cottbus diese Länderspielpause gut nutzen wird, um vielleicht Kräfte zu sammeln. Und sich da wieder rauszuarbeiten und möglicherweise dann auch mit einem Sieg in Essen wieder die oberen Tabellenplätze anzugreifen. Man ist ja jetzt auch nicht weit weg von den Aufstiegsplätzen. Da ist ja, wie gesagt, auch noch alles möglich. Von daher denke ich mal, ein kleines Tief, aber es geht dann auch mit Sicherheit schnell wieder mit dem Blick nach oben.
Ganz fett in der Krise ist Dynamo Dresden, über die wollen wir heute gar nicht vertiefend sprechen. Es gab wieder eine Niederlage. Ich frage mich in solchen Situationen dann immer, wenn dann so eine Länderspielpause kommt, spielt das diesen Teams, die zuletzt verloren haben, in die Karten, weil sie womöglich die Gelegenheit haben, nachzujustieren?
Ja, das ist ja immer so die Frage, ob man... Oder ob es besser ist, wenn man im Flow bleibt, ob eine Pause vielleicht gut tut. Ich meine, klar, wenn die Länderspielpause jetzt vielleicht länger ist, nutzen das auch manche nochmal, um vielleicht nochmal ein Kurztrainingslager einzubauen. Ich glaube, da ist Dynamo Dresden jetzt noch nicht. Wie gesagt, das läuft natürlich alles andere als optimal für die Mannschaft aus der Landeshauptstadt. Aber mit Sicherheit nutzen das einige Teams, gerade wenn es vielleicht auch Verletzte gibt oder jetzt nochmal neu zu justieren. Ich meine, Dresden hat ja jetzt auch den Sportchef Brendel freigestellt unter der Woche. Das kam vielleicht für einige auch überraschend, aber letztendlich muss man sagen, ist das vielleicht auch ein Zeichen, was man hier setzen will. Gegen Nürnberg hatte man ja die dritte Niederlage in Folge kassiert. Viele setzen dann den Trainer vor die Tür, an Thomas Stamm will man aber festhalten, eben der Aufstiegstrainer, der kennt die Mannschaft, der ist mit der Mannschaft gut verbunden, von daher sagt man, okay, dann muss man vielleicht woanders irgendwie neue Impulse setzen. Ich bin gespannt, ob das hilft, um aber auf deine Frage zurückzukommen, für Dynamo in der derzeitigen Situation tut, glaube ich, jede Pause, die man irgendwie hat, um sich irgendwie neu einzustimmen, ganz gut, um dann vielleicht wieder aus dem Tabellenkeller rauszukommen.
Okay, gehen wir aufs Eis und schauen zu den Lausitzer Füchsen. Die kommen aus, im Eishockey heißt es glaube ich anders, aber aus der Länderspielpause. Und am Freitagabend gibt's dann in der heimischen Arena auch gleich noch ein Sachsen-Derby.
Ganz genau. Grimmitschau ist zu Gast. Gegen die hat man ja noch was gut zu machen. 1-2 hatte man ja am Anfang der Saison gegen die Grimmitschauer verloren. Das wird natürlich alles andere als einfach. Wieder auch eine spezielle Stimmung. Man muss auf Corey Mackin aufpassen, der Topscorer der Grimmitschauer. 6 Tore und 17 Assists. Also der hat wirklich in den letzten Spielen ein Tor nach dem anderen aufgelegt. Auf den muss man ganz besonders Acht geben, denke ich mal. Aber nichtsdestotrotz wird das natürlich ein spezielles Spiel. Da sehe ich aber die Chancen relativ hoch, weil das sind immer knappe, enge Spiele, ist auch Spiel auf Augenhöhe definitiv. Am Sonntag geht es ja dann nach Landshut, um da vielleicht noch einen kleinen Ausblick zu wagen. Da wird es schon schwieriger, weil Landshut eines der Top-Teams als Tabellendritter mit zuletzt 2 Siegen in Folge, unter anderem gegen Kassel mit 5-3 und jetzt zuletzt auch im Penalty-Schießen gewonnen. Aktuell auch mit der besten Offensive nach Toren und auch die haben einen Topscorer mit dabei. Tor Immo heißt der und mit 9 Toren, 12 Assists, also auf den gilt es auch zu achten. Wenn wir natürlich auf die Füchse schauen, da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufs Personal schauen. Unter der Woche Philipp Reisnecker, der hat auf eigenen Wunsch das Team verlassen, hat auch nur 9 Spiele für die Füchse absolviert, war zuletzt auch nicht mehr im Kader. Da haben die Einsatzzeiten, glaube ich, für den Youngster nicht so wirklich gepasst, will sich sportlich und persönlich woanders weiterentwickeln. Dem Wunsch wurde auch entsprochen. weil man hat ja schon nachgelegt, bereits Anfang November. Georgi Sakian, wir erinnern uns, über den hatten wir auch schon mal geredet im Podcast. Der Deutsch-Russe war ja schon Ende September gekommen für einen Tryout. Das heißt, quasi so ein Probearbeiten, hat auch überzeugt. Physisch starker Spieler, ein Kämpfer, der aber auch Qualitäten hat. War auch schon gegen Regensburg mit dabei, hat dann ein Tor aufgelegt beim 4:1-Sieg. Also man darf gespannt sein, wie sich der Youngster entwickelt. Ich glaube, der hat, weiß, was einen guten, jungen Spieler verpflichtet. Und dann sind wir gespannt, wie man sich gegen Krimitschau und natürlich dann auch gegen Landshut am Sonntag schlägt.
Jonas, bis hierhin vielen Dank. Was passiert eigentlich bei dir sportlich am Wochenende?
Also sportlich gesehen, jetzt habe ich am Wochenende keine Spiele, die ich irgendwie kommentiere, oder ich bin jetzt auch in keinem Stadion unterwegs, sondern ich begebe mich am Sonntag mal auf den Padelplatz, Padel im Spanischen. Das ist so das Original, Padel Tennis auch genannt. Da werden es vielleicht einige unter dem Namen auch kennen. Es ist so eine Mischung aus Squash und Tennis. Man spielt es in so einem Glaskasten auf einem Tennisfeld zu viert. Das ist dahingehend spannend, weil man viele Möglichkeiten hat. Man kann mit den Glaswänden zusammenspielen. Das ist ein sehr schnelles Spiel. Es ist ein taktisches Spiel. Man braucht aber sehr viel Feingefühl, weil das dann irgendwie auch ein bisschen anders ist als Tennis. Man hat einen anderen Schläger speziell für Padel entworfen. Aber es erlebt gerade so einen kleinen Hype in Deutschland, einen kleinen Boom schon seit Monaten und seit dem letzten Jahr, wo das, glaube ich, so vermehrt aufkam. Jetzt auch gerade hier in Sachsen ein bisschen mehr. Also da werde ich mich mal ein bisschen auspowern am Sonntag.
Da wünsche ich dir viel Spaß dabei und verletz dich nicht, wir brauchen dich. Ne? Jonas, schönes Wochenende, Dankeschön.
Danke, wünsche ich dir auch.
Das war Lausitz heute. Wenn euch diese Episode gefallen hat, erzählt Freunden, Nachbarn und Kollegen davon. Ihr könnt natürlich auch gern einen Kommentar oder ein Gefällt mir in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Richtig freuen würden wir uns, wenn ihr unser Angebot für lokalen Journalismus abonniert. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion der Lausitzer Wortmanufaktur, herausgegeben von Uwe Tschirner.